Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café und heute wieder mit einer 10-in-10-Folge und es geht um eine Plattform, bei der man ziemlich hohe Renditen erwirtschaften kann und wir reden hier von um die 16%, habe ich glaube ich gesehen, so im Mittel. Interessanterweise ist das aber eine Plattform, auf der ich noch nie investiert war und zu den Gründen, warum das so ist, kommen wir später, aber da die Rendite so hoch ist, ist natürlich der Thomas nicht fern und so ist es wenig verwunderlich, dass es eine seiner größten Positionen ist. Ja, Thomas, um welche Plattform geht's denn genau?
Ja, hallo Lars. Ja, es geht heute um Finbi. Bei Finbi bin ich schon ziemlich lange investiert, habe ich auch mitgebracht, erzähle ich euch dazu was. Und bevor wir jetzt genau erklären, was die Plattform eigentlich tut und ist, lassen wir doch einfach mal unseren Interviewgast schon mal vorab zu Wort kommen, so eine Art Pre-Interview.
Genau, das machen wir. Und das Konzept ist ja wie immer das gleiche. Ihr kennt das Prinzip, also ihr hört die Antworten jetzt auf Englisch und wir diskutieren dann darüber in Deutsch, sodass ihr alles versteht und beleuchten dann danach seine Antworten.
Finbi is a peer-to-peer lending platform for consumers and SMEs launched in 2015. We operate in the Lithuania market only, which is considered an kind of extraordinary market with data quality for credit underwriting, which is, I would say, nearly perfect. Interest rates are quite high due to big bank concentration and credit loss protection works well, what results in really good collection results. And this creates an opportunity for us investors to like a double-digit returns without taking too much risks.
Genau, er hat ja schon die ganzen Kernpunkte eigentlich erzählt, die ich aber auch nochmal gern zusammenfassen möchte. 2017 gegründet, wir haben gehört und werden ja noch später nochmal hören, den Darius Nuraika, der ist der CEO und CFA. Weißt du, was CFA ist, Lars?
Nö.
Also ich habe ja auf Chief Finance
irgendwas mit Finanz
getippt, genau. Ja, reguliert durch die Litauische Zentralbank, vollreguliertes Thema haben wir natürlich auch aufgegriffen später noch, weil das ja schon auch ein wichtiges ist. Es gibt mittlerweile tatsächlich 28.000 aktive Investoren und sie sitzen in Litauen, in Vilnius und haben eben Kredite, die ausfallen können. Also es gibt besicherte teilweise Kredite, aber es gibt auch klassische Konsumentenkredite, die so gut wie gar nicht besichert sind. Und da ist die Rendite halt entsprechend höher, die Rendite nicht, also die Rendite ist auch hoch, deswegen bin ich ja dabei, ne? Aber die Zinsen sind natürlich entsprechend höher, das sind halt wieder so Zinssätze, wie wir noch von Bondora-Zeiten kennen und die Renditeerwartung, die man haben kann, liegt halt bei Konsumentenkredit bei um die 12%, geht hoch bis zu 15% bei Geschäftskrediten, weil sie bieten nämlich genau beides an, Geschäfts- und Konsumentenkredite, für kleinere Firmen die Geschäftskredite, also nicht für jetzt große Unternehmen, sondern eher für kleine Unternehmen. Das heißt aber auch, wir haben hier keine Rückkaufgarantie und es ist keine Plattform, die Ausfälle, solange es nicht mehr gut geht, mit einem Buyback abkaschiert, sondern wenn was ausfällt, dann fällt es aus, rutscht ins klassische Inkasso und es läuft lang. Da werden wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Er hat ja eine Zahl genannt, die dir, Lars, ja das kalte Grauen auf den Nacken gebracht hat.
Ja, aber ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ja bei vielen Plattformen schon rausfallen wird, Sachen halt ausfallen, wenn es nicht planbar ist. Wenn das in Kassel langläuft, da sind ja viele allergisch gegen. Aber sagen wir mal, mit der Rendite war das nicht sogar so, dass die Konsumentenkredite deutlich höher verzinst sind als die Geschäftskrediten?
So habe ich das interpretiert. Okay. Also ich habe das aus dem letzten Report rausgeholt. Ich weiß es bei mir selbst nicht getrennt aus. Ich habe es zusammen ausgewiesen, weil es halt einfach ein Kreditpool ist. Sehen auch ziemlich.
Das heißt, du investierst in beides, ja? Auf der Plattform?
Ich investiere einfach stumpf in beides, genau. Ich erzähle ja auch später noch ein bisschen, wie viel ich investiert habe. Ich will da gar nicht vorgreifen, was auch wirklich für eine Rendite dann nach Steuern rausfällt. Und am Strich für mich immer eine akzeptable Rendite und vor allem eine stabile Rendite, was man ja bei ausfallenden Krediten gar nicht sich so vorstellen kann. Aber tatsächlich, das Eintreiben funktioniert gut. Und warum sie das gut machen, das haben wir später ja auch noch im Podcast drin.
Jetzt machst du es aber spannend.
Ich muss alles nach hinten schieben. Was jemand schon vorneweg sagen kann, also es gibt einen Auto-Invest und es gibt auch so voreingestellte Auto-Invest, sodass man als Anfänger nicht total wild überfordert wird. Man kann dann also schon mit was Vorgegebenem starten. Sie haben ein Rating drin in den Krediten, das kennt man ja von anderen Plattformen auch. Also wir kennen ja Anbahner-Rating, was mäßig hilfreich ist. In dem Fall ist das Rating wichtig, weil sie an dem Rating die Ausfallwahrscheinlichkeiten, damit halt auch die Zinshöhe festmachen und man kann halt selbst überlegen, naja, wenn ich jetzt nicht so auf Ausfälle stehe, dann darf ich halt nur die R-Ratings nehmen, habe dann aber halt vielleicht eine etwas geringere Rendite. Wenn ich sage, volles Programm, D-Rating, dann mache ich aber auch die meisten Rendite und aber auch die meisten Ausfälle.
Ja, das ist das R-Rating. Die Diskussion hatten wir heute auch in der Community bei Capitalia, weil da ein R-Rating oder A-Plus-Rating war, der quasi so gut wie 100% sicher war, aber halt nur 7% Rendite hatte. und in die wird dann nicht investiert, aber dann werden halt die 13-14% da mitgenommen und dann ist hinterher wieder das Geschrei groß, dass die Ausfallrate so hoch ist. Das ist halt immer das Dilemma.
Genau, die meisten Kapital ja ist, da geben, ob die eine Ausfallrate angeben, also Finbi gibt eine Ausfallrate
ja
an.
Ich glaube schon, ja.
So, und wenn da halt steht 15% Ausfallrate, kann man sich halt ausrechnen. Ich meine, dann ist die Wahrscheinlichkeit jedes Mal ein Würfelwurf bei 12%.
Genau, aber dafür muss man das halt sich auch alles anschauen.
Dazu muss man das anschauen und halt auch verstehen, was Ausfallrate heißt. Aber bevor wir uns jetzt schon im Vornherein verquatschen, habe ich noch eine Info, die ich interessant finde. Wir haben auch dort auf der Plattform einige institutionelle Investoren. Die tummeln sich da. Der größte Investor, der institutionelle, der haut 8,6 Millionen in die Plattform rein.
Krass.
Und ein Privatinvestor, ich weiß, dass du es nicht bist, Lars, der hat 500.000 Euro da liegen.
Ist das nicht der Andreas, unser Podcast?
Ich meine,
der hat nur 100.000, ne?
Der hatte mal, und so viel, ich weiß gar nicht, ob er noch so viel hat, weil auch bei Finbi sind die Zinsen ein Stück weit runtergekommen und die Anfangszeit, die war die richtig gute Zeit. Das hat sich da auch ein bisschen normalisiert, wie er gesagt hat. Zweistellige Renditen heißt nicht unbedingt 99%.
Ja, das ist leider so.
Gut, aber genau, genug gequatscht. Ich würde sagen, lass mal unseren Gast sich mal selber vorstellen auch.
Viel Zeit, machen wir.
Okay, so I'm a co-founder and the CEO of Finbi. Before Finbi, I have been working in Scandinavian banks here in Lithuania, in Swedbank and Danske Bank. I worked there for over 8 years. My previous experience in banking was in the credit risk and financial analysis space. While working there, I saw some kind of flaws in large banks' management and operations that I didn't like at that time. So I decided to leverage my banking experience and to create a company that would provide great customer service for our clients and would be also a great place to work for the team members. So as I mentioned, as a co-founder, I am with Finbi since the very establishment of the company, which is now 9 years ago. I started as a chief operating officer, and my main responsibilities used to be credit risk, IT, financial management, and operations. And in October 2019, after my former partner left Finbi, I took over as a CEO, and I have been running the company since then. So when you talk some numbers, so since 2019, Finbi loan originations increased from 11 million in 2019 to 52 last year. And the team has grown from 25 people in 2019 to over 50 highly skilled and motivated professionals that we have today.
Ja, also recht lange Vorstellung von ihm. Also zusammengefasst, er hat eine recht langjährige Erfahrung im Banking-Sektor und hat Finbi zusammen mit jemand anders gegründet. Und ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Thomas, aber sein Co-Founder, der ist, glaube ich, jetzt der Chef von Heavy Finance.
Genau, das ist der Heavy Finance-Chef. Das war auch einer der Gründe, warum ich da auch eingestiegen bin, weil ich positive Erfahrungen mit Finbi gemacht habe.
Genau, also man kann sagen, also sowohl der Chef von Heavy Finance als auch der Darius, die wissen scheinbar, was sie machen. Sonst hätten sie jetzt nicht schon noch eine zweite Plattform da aus den Angeln gehoben, aus dem Boden gehoben. Schon ganz cool, was sie da machen. Und ich weiß gar nicht, ob du es eben erwähnt hattest, aber in der Vorstellung von der Plattform, da hat der Litauen auch nochmal als Standort mit echt guter Datenlage irgendwie hervorgehoben und mit einem besonders guten Kundenschutz, was die Rückholung seiner Meinung wohl recht einfach macht. Weiß nicht, ob du es eben erwähnt hattest, aber das wäre vielleicht auch nochmal interessant für die Hörer zu wissen, dass ja, also die Plattform ist komplett auf Litauen fokussiert, also da kennt man sich aus und hat auch jahrelang Erfahrung und weiß auch, wie das mit den Rückholungen gut funktioniert. Und darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, warum das exakt bei denen so gut funktioniert.
Genau, keine Spanien- oder Finnland-Experimente, sondern Heimatmarkt und fertig.
Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los mit den Fragen, oder?
Steigen wir in den Fragen ein. Mich hat das Thema Zentralbank natürlich interessiert, also wie die Beaufsichtigung läuft und welche Rolle die Zentralbank spielt, um das Thema, wie sicher sich die Plattform gegenüber uns darstellt, zu beleuchten.
So peer-to-peer lending in Lithuania, it's regulated by two laws. Consumer lending part is regulated by consumer credit law. SME lending regulated by crowdfunding law. So in general, we are fully regulated financial institution. We are supervised by Bank of Lithuania. And in many cases, especially in consumer lending, the rules that applies to our platform regarding credit underwriting are exactly the same as for the banks or consumer credit providers. In SME space, the rules are a bit different. So we have kind of competitive advantage here that we do not need to monitor the clients like banks do. So this creates an opportunity and enable us to lend relatively small amounts for small size enterprises, which is hard for a bank to do. And that's why this segment is under market here in Lithuania.
Also Sie werden unter zwei Gesetze fallen, oder Sie fallen unter zwei Gesetze, sind also komplett reguliert, weil Sie zum einen natürlich bei der Kreditvergabe reguliert werden und aber auch beim Thema Crowdfunding und sind da von der litauischen Zentralbank beaufsichtigt. Mir ist es aufgefallen damals, wie nah Sie da dran sind, als es in der Covid-Krise staatliche Kreditvergaben gab an strugglende Unternehmen, also Unternehmen, die irgendwie Probleme haben. Und da hat Finbi dann die Kredite vergeben und das fand ich, war für mich nochmal so ein Zeichen. Das ist halt schon eine Nummer auch dann dort oder muss eine Nummer dann dort sein oder eine Relevanz haben, eine gewisse, zumindest mal im Kontext mit kleinen Unternehmen. Also das hat er ja auch nochmal erwähnt, dass es eben kleine Unternehmenskredite gibt und eben die klassischen Konsumentenkredite. Mhm. Die Frage ist natürlich auch immer ein Stück weit, das hatte man ja auch, haben wir ja auch immer wieder, ne? Was bringt uns als Investor die Lizenz? Ist das ein Vorteil für uns oder ist es kein Vorteil? Das kostet nur Geld.
So, it creates some clear rules and requirements for the platform itself. So, like collection process or credit underwriting, we cannot give loans to anybody who wants a loan. We need to do all the credit scoring. We cannot skip like a collection part and do not do that. This is kind of in the law as well. And we need to check the data about the investors themselves to avoid some money laundering issues. So this is creates like a safe environment for investors to invest in Finbi. Also what important part for investors is that they're obliged to have like business continuity plans. What happens if Finbi goes bankrupt, goes out of business? So investors do not lose money in this way. There are mechanisms and processes. What happens after that?
Bevor wir auf das Thema Insolvenz schauen, erstmal, es ist schön, dass es ja klar geregelt ist, also wem Finbi einen Kredit geben darf und wem nicht. Und auch, dass wie das Inkasso aussieht. Ich würde es einfach mal so interpretieren, dass es uns vor zu laxem Geldverteilen schützen sollte oder vor unseriösen Krediten und das Eintreiben damit halt auch ein Stück weit professionalisiert ist. Die Begründung zur Geldwäsche fand ich interessant. Na, durch diese vielen lästigen Prüfungen, die ja den meisten ja auf den Keks gehen, schaffen sie aber ein sicheres Umfeld. Und das ist, finde ich, gar kein so schlechter Gedanke, weil wir, stellen wir uns mal vor, so eine Plattform wird wirklich eingefroren und dicht gemacht, weil es da mehrere Geldwäschevorfälle gäbe. Also das wäre halt schon auch nochmal so ein Punkt, da wieder an dein Geld zu kommen und so, haben wir eigentlich keinen Bock drauf, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Genau, also dann haken wir mal das Thema Geldwäsche ausnahmsweise positiv ab, ne?
Ich glaube nicht nur ausnahmsweise, ich glaube generell ist das bei vielen Plattformen, also es ist ja für viele immer ein Ärgernis, das ganze Geldwäschethema, aber letztendlich, ja, hilft es uns ja auch, ne?
Ja, also genau, das wollte ich ja damit transportieren, ne? So alle, die mal über Geldwäsche murren, in dem Fall hilft es uns vielleicht auch wirklich dann, dass eine Plattform dazu gemacht wird. Aber Thema Insolvenz hat mich natürlich sofort getriggert, also nicht Insolvenz von einem eigentlich einzelnen Kunden. Das haben sie im Griff, das ist ja der übliche Prozess, sondern was passiert denn, wenn Finbi down geht? Wie läuft das dann ab?
I cannot disclose like in a very detailed way, because it kind of creates additional risks. But in general, if Finbi goes out of business, let's say, there should be nominated another loan administrator, which could be like competitor platform or debt collection agency that takes over Finbi's assets or loan portfolio under management and administrates it until full utilization. So, and then providing the data is reported to National Register of Loans, to commercial credit bureaus. So the data is also kept in separate locations, not only in our database. So on a high level, this is the process, what happens.
Ja, spannend. Er will uns das nicht ganz genau erklären, aus Risikogründen. Ich weiß nicht, ob das dann, also Security by Obscurity ist ja so verpönt, aber ob das vielleicht auch so ein Konkurrenzthema ist. Aber ich meine, faktisch wird es ein anderes Institut vielleicht sogar eben auch die Konkurrenz geben und oder ernannt werden und die wird das Kreditportfolio weiterverwalten. Und beruhigend fand ich natürlich auch, aber eigentlich auch selbstverständlich heutzutage, dass die Daten, die Finbi speichert, nochmal außerhalb gelagert werden müssen. Ob das außerhalb gelagert müssen, eine zentrale Stelle, schon mal jetzt nicht nochmal hinterfragt, weil jeder Provider macht ja eigentlich hoffentlich auch ein Backup. Oder ob es in dem Fall tatsächlich sogar ein Backup bei einer staatlichen Stelle ist, mag sein. Aber auf jeden Fall gibt es ein Backup, das ist ja schon mal schön.
Mhm. Na, ich denke mal, er kann erzählen, was er will, aber am Ende wissen wir alle, es wird im totalen Chaos enden.
Ja, oder und lang dauern und Geld kosten, ne? Das ist wie immer bei genau. So Sachen. Also das ist auch so der Fall, aber ja, es ist also. Ja,
dann wird man den Insolvenzverwalter nicht erreichen und alle solche Späßchen, das kennen wir doch alles. Also.
Ja. Ja, sagen wir, von regulierten Plattformen haben wir aber noch keine Insolvenz erlebt, von daher.
Das stimmt, du meinst, es läuft besser, nur weil ein Regulator dann dahinter sitzt, ja?
Naja, also bei den englischen Plattformen, wo sie noch reguliert waren, lief es ja auch nicht wirklich gut, weil, ja. Aber besser schon.
Ja, gut, aber ja, man hatte zumindest jemanden, den man erreichen konnte, jetzt nicht so bei wie Ventor oder so, wo man halt gar nicht weiß, wo man anschreiben soll und keine Infos kriegt.
Also bei Lende ja. Gibt es ja auch jemand und gibt es ja auch Informationen zum Beispiel. Ne? Ich habe zwar noch keinen Cent gesehen, aber es gab ähnliche wichtige, lange Dokumente mit Namen aufgetaucht sind und so. Also da wird schon was getan. Die spannende Frage ist natürlich immer beim Insolvenzverfahren, was bleibt am Schluss noch hängen bei uns?
Gut, aber wir sind ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre in P2P-Kredite investiert. Vielleicht haben wir ja noch eine regulierte Plattform auch im Baltikum, die vor die Hunde geht. Und dann kriegen wir vielleicht noch die Erfahrung daraus, wer weiß.
Genau. Aber lass uns mal positiv denken und die nächste FinBee-Frage schnappen.
Das sagt natürlich der Richtige, ja. Gut, als nächstes haben wir ihn gefragt, dass es ja keine Rückkaufgarantie auf FinBee gibt und ja, was wir ohne die Rückkaufgarantie denn realistisch erwarten können an Zinsen.
So, regarding returns, based on our historical data for collections and current interest rates, so returns investors can expect by investing in consumer loans, it would be about 15%. In SME loans, it's a bit less, about 12.4%. So this is taking into account collection, and collection takes place. For SME loans, we collect around 80% of defaulted principal in 3 years. In consumer space, it takes a little bit more time, but we collect 65% in 3 years and close to 95% in 5 years. So we add that in calculating net return.
Ja, also er sagt 15% für Privatkredite. Ich weiß gar nicht, ob du eine andere Zahl hast.
Spannend, ja. Ich wollte jetzt auch nochmal gucken, ob ich die Zahl finde, wo ich sie habe, aber ich werde ich genau vertauscht habe. Vielleicht habe ich es genau gedreht. Ja, ich sehe jetzt auch hier gerade 12,1% mit Business Loan und 15,1%. Ja, vielleicht habe ich es vertauscht. Mag sein.
Ich meine nämlich auch aus dem Gespräch, dass das beides getauscht war und dass die Privatkredite auf jeden Fall höher verzinst waren als die Geschäftskredite. Ja, naja, auf jeden Fall, er sagt, bei den Privatkrediten, da muss man halt auch immer noch einbeziehen, die ganze Rückholung. Und er spricht jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, die erste Zahl waren 65% in 3 Jahren und 90% in 5 Jahren. Also die holen schon einiges zurück. Ja. Und bei den Geschäftskrediten, die dann bei 12,4% Rendite liegen, sind 80% der Ausfälle eingeholt in 3 Jahren. Und ja, das ist schon mal ganz ordentlich. Aber man sieht auch wieder, wenn wir jetzt mal andere Beispiele aktuell heranziehen, wie zum Beispiel Estate Guru, da jammern ja schon alle nach 6 Monaten rum, dass die Deutschlandkredite immer noch nicht zurückgeholt wurden.
Richtig.
Und das zeigt doch halt, wie lange sowas dauern kann. Und selbst nach 5 Jahren ist immer noch nicht alles eingeholt. Und ich habe auch etliche Kredite aus der Vergangenheit. Auxmoney zum Beispiel, da sind auch noch Kredite, die laufen immer noch im Inkasso und die liegen da schon seit, keine Ahnung, 2015 oder so. Das kann halt mal passieren, dass es einfach extrem lange dauert oder dass vielleicht am Ende auch nichts mehr zurückkommt.
Haben wir ja im Lande-Interview gelernt, dass ja auch Kreditschulden vererbt werden können.
Ja, genau.
Also von daher kann immer noch was kommen.
Ja, und Gott sei Dank kann man ja auch Investment-Accounts vererben, sodass unsere Erben dann auf jeden Fall auch noch mit der Einholung beschäftigt sind. Und dann in der neuen Lebenszeit, dann soll es auf jeden Fall reichen, dass sie irgendwann zum Ergebnis kommen.
Genau, gut, dass wir Nachwuchs haben.
So sieht's aus.
Genau. Und damit der Nachwuchs auch was davon hat, habe ich natürlich gefragt, warum wir dann nicht nur in D-Kredit investieren sollen, weil wenn ich seinen letzten Investor-Report richtig verstanden habe, dann sind die mit der schlechtesten Rating die profitabelsten Kredite. Das heißt, die fallen zwar alle aus, aber die Kunden zahlen so viel Zinsen und sie holen ja relativ viel auch wieder ein, dass man damit den größten Schnitt macht.
Mm-hmm. I would say because of diversification. So D-Rating, default rates are very high. But still, the collection kicks in and it works. Results are quite good. But again, there are some risks behind that. So there is legislation which might change, for example, in the future regarding collection. And it's changing sometimes. So now we can collect quite substantial amount from borrower's income after default, but it might change that this can be decreased. So you might expect to earn highest return by investing in like D-rated loans, but it takes time. There will be many defaults and it takes time to collect that. So there are risks if regulation changes and we can't collect as much as we used to. So you might end up with earning lower returns. So I think diversification is key in peer-to-peer lending and probably investment in general. So that's why you should stick to this and have other ratings in your portfolio as well to overcome these risks.
Ach, das hat mein Herz erwärmt, die Antwort, ne? Diversifikation nach vorne wieder gestellt, wie wichtig das ist. Aber ja, natürlich kann man nur in die Kredite investieren und aus der Vergangenheit kann ich halt nicht zwingend ableiten, ob es in Zukunft immer noch so gut aussieht, die Daten. Das ist eine, also ob sie die Ratings selber sauber gepunktet haben oder ob die nicht abgerutscht sind. Und was auch ein schönes Beispiel war, ist halt das mit dem Inkasso, ne? Das Inkasso klappt gerade prima. Hier haben wir nämlich eine Ausfallrate von 15% bei den D-Ratings. Also hatten wir ja am Anfang, wer ruhiger schlafen will, der nimmt ein A-Rating, das ist kleiner 1% die Ausfallrate, da fällt also wirklich fast nichts aus. Wenn ich aber halt D-Ratings habe, dann muss ich mit 15% Inkasso-Rate rechnen, das heißt, da dauert es ein paar Jahre und dann, was passiert dann, wenn sich die Gesetzeslage in der Zeit ändert? Also was ist, wenn auf einmal der nicht zurückzahlen muss, mehr der Kreditgeber, warum auch immer, und dann ist halt unsere Rendite natürlich ziemlich dahin. Und das ist halt einer der Gründe, warum er nicht empfiehlt, nur auf die D zu spekulieren. Ein anderer Grund, den er nicht gesagt hat, ist natürlich, D-Ratings auch gar nicht der größte Teil in ihrem Portfolio sind. Also wenn man die anguckt, ist es keine echte Normalverteilung, aber schon so ein Stück weit. Die meisten Kredite bewegen sich halt in B und C, mehr C wahrscheinlich, und in D halt nicht ganz so viele. Bei meinem Portfolio, mal mein erster Portfolio-Eindrücke von mir rauszuhauen, ich habe 20% in D und 65% in C. Der Rest ist B und A. Also ich habe tatsächlich auch ein eher risikoaffines Portfolio gewählt, um halt dann doch noch ein bisschen höhere Rendite abzugreifen, mit der Erwartung, dass es halt ein paar Jahre liegen muss.
Ich glaube, gerade diese Ratings oder diese schlechten Ratings, die werden ja auch dann interessant, wenn es auch in einem Land, in dem Fall jetzt Litauen, mal richtig schlecht geht, weil das sind natürlich auch die Kredite, die als erstes in schlechten wirtschaftlichen Lagen ausfallen.
Und dann hast du halt den Punkt, dass das dann auf einmal nicht mehr 15% sind, also das sind vielleicht 20%. Und von den 20%, haben wir es ja eben schon von dir gelernt, werden eben nicht 100% zurückgeholt. Und wenn das dann halt auch wegkippt, dann kann es halt durchaus auch sein, dass diese vorherigen hohen Renditen dann halt auch Geschichte sind. Ne? Ja, aber das Thema, was er natürlich angesprochen hat, das hat mich auch brennend interessiert. Plant die Regierung was? Also ist da irgendwas geplant, dass irgendwie ja die Regulierung da sich ändert oder die Gesetzeslage sich ändert, weil das wird ja das Geschäftsmodell dann schon ein bisschen verändern.
It's not like a fact, but there are like talks in the market that maybe the debtors are kind of struggling to pay back debts because they're too big part of their income can be taken and used to cover their debts. So it's, I would say it's like an ongoing discussion for years, but it might change. As I mentioned, in Lithuania, we still have pretty good creditors protection as this personal bankruptcy law. It's in place, but it's not really working because there are very few cases happening. We can take a big part of borrower's income still. Then the debt in Lithuania has no like maturity. And even if debtor dies and someone takes inherits his assets, he inherits liabilities as well. So this debt basically never disappears. So, and this is probably a good situation compared from creditors' perspective compared to other markets in the European Union. So I think there is some pressure from the market and from maybe politicians that maybe we need to, you know, take some power from creditors and move it to debtors. So, but it's, as I mentioned, it's not a fact. It's kind of not happening. It's still in discussion period. So, but still it's a risk. Might happen sometime.
Hat uns jetzt eigentlich schön erzählt, was wir auch schon mal von unserem Landes-CEO gehört haben, dass die Kreditnehmer am Ende der Fresskette ein Stück weit stehen. Also die haben eigentlich die schlechteren Rechte. Eigentlich haben sie Rechte, aber kann so gut wie keiner durchsetzen oder irgendwas von einer Handvoll Fälle erzählt, die es da gibt. Und da kann sich durchaus mal irgendwann drehen, dass eben die Kreditnehmer aus dem Schuldenkarussell rauskommen können, dass eben nicht mehr vererbbar ist. Ich meine, wenn wir uns daran erinnern, in Deutschland gibt es ja erst seit 1999 die Privatinsolvenz. Vorher sind Schulden da auch nie weggegangen. Aber aktuell gibt es nichts, was wir da wissen in der Ecke. Solange das nicht der Fall ist, sind natürlich die Zinsen toll. Für uns, für den Schuldner vermutlich nicht. Und wir können die Rendite abschöpfen.
Ist aber auf jeden Fall was man im Hinterkopf haben sollte. Weil ich meine, in ganz Europa zieht ja der Schutz der Konsumenten und der Kreditnehmer an. Das wird auch nicht Halt machen vor Litauen irgendwann.
Ja, das Positive ist, dass es keine Payday-Loans sind, was sie raushauen. Also die Zinssätze sind da ja nochmal eine andere Liga. Aber wir haben es ja gesehen, es gab ja Deckelungen. Ich glaube, in Polen war das, ne, das letzte, wo dann auch ein paar Kreditgeber gekostet hat an unterm Strich. Und das kann da durchaus kommen, dass das einfach gedeckelt wird in irgendeiner Form oder halt auch sowas kommt wie nach 10 Jahren, keine Ahnung, was auch immer, 5 Jahren. Was ist in Deutschland? 3 Jahre? 5 Jahre?
Ich weiß es nicht.
Als Ox Money Investor könntest du das ja wissen vielleicht.
Na gut, aber da bin ich auch schon seit gefühlt einer halben Ewigkeit raus. Also.
Ja. Also faktisch ist ja dann halt, kann es ja dann einfach sein, dass es eben keine 10 Jahre Kreditangreifen gibt, sondern irgendwann einfach Schluss ist und dann sehen halt die Zahlen auch wieder anders aus.
Hm. Ich glaube, bei der Privatinsolvenz ist es sowieso nach 7 Jahren, ne? Bist du raus.
Also dann sind es 7 Jahre, genau.
Ja.
Ja, das kann ja da auch drohen, aber was das natürlich auch klar sein muss, wäre jetzt dann reflexartig sagt, oh ja, dann deswegen investiere ich nur in Buyback. Tja, wenn das kommt, dann wird es aber auch da bestimmt den einen oder anderen Laden kosten.
Hm, auf jeden Fall, ja. Gut, ja, machen wir weiter mit den Ausfällen. Bleiben wir so ein bisschen beim Thema. Wir haben ihn gefragt, wie die Ausfälle denn exakt bearbeitet werden. Also wer sorgt dafür, dass die wieder eingeholt werden?
So we take care. We have an internal debt collection team that works with the short-term soft collection, then after default hard collection. So there is one clause in consumer credit law regarding when you can terminate loan contract. And it basically says like a general rule is that the loan has to be late not less than 90 days. If a loan is late 90 days, you can terminate loan contract and send it to collection. So what happens? We terminate loan contract. We go to the court, provide all the court documents, and we require the court to rule the debt. Then after we get that, we go to bailiff, and then bailiff takes over collection. They can freeze assets, freeze bank accounts. They can deduct money from person's salary. So then we just work with the bailiff. We communicate with them, monitor them, but the bailiff is doing the collection. So this is in consumer loan case. In SME lending, it's a bit different. It's a bit easier, the more flexible there. So we can terminate loan contract faster. We do that at around 50 days. So when the loan is late 50 days. So with SME loans, process more or less is the same. Just termination happens earlier. And one more thing with SME loans is that all SME loans are secured by a personal guarantee of the business owner or CEO of the company. So if the company goes bankrupt, the debt goes to the shareholder who was behind the business. And usually when it's small business, so it's the same person running the company and owning the company. So in SME case, we can collect from the company and from owner of the company.
Ja, also Finbi macht alles in-house von der ersten Erinnerung. Das ist die Soft Collection, also wenn man zum Beispiel eine Nachricht aufs Handy bekommt oder auf die E-Mail-Adresse oder Post nach Hause, bis hin dann zur Einholung, die Hard Collection, wenn dann die Tür eingetreten wird. Ja, und das dann werden ja auch in der Regel irgendwelche Sachen verwertet, was noch verwertet werden kann. Und es ist auch möglich, dass ein direkter Abzug vom Gehalt stattfindet. Das ist dann halt, ja, dass du halt nur noch einen Selbstbehalt hast und der Rest wird dann halt abgezogen, um den Kredit abzustottern. Und der Prozess bei den Privatkrediten, der kann nach 90 Tagen eingeleitet werden. Bei den Geschäftskrediten, da geht es bereits nach 50 Tagen. Und da hat er noch den Zusatz mitgegeben, dass die auch immer eine Garantie haben, eine persönliche Garantie des Besitzers. Das wäre jetzt wahrscheinlich eher im Fall von Lande, die wir letztens im Ten hatten, wahrscheinlich eher ein unsecured Loan, ja, die persönliche Garantie des Besitzers. Und dann hat er noch gesagt, dass sie halt sowohl von dem Besitzer der Firma die Gelder einziehen können, als auch von der Company, also von der Firma selbst. Das heißt, da haben sie auch nochmal verschiedene Punkte. Aber anscheinend, wenn wir auf ihre Ausfallrate schauen, beziehungsweise auf die Recovery Rate, die er eben genannt hat, dann scheint das ja im Grunde zu funktionieren.
Genau. Und das ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt für Nicht-Buyback-Plattformen. Es ist ja extrem wichtig, dass das Eintreiben funktioniert. Und da ist da auch nochmal meine Frage in die Richtung gegangen. Also ich wollte nochmal von ihm wissen, was denn für ein Interesse oder für eine Motivation Finbi hat, die Kredite, die ausgefallen sind, einzutreiben, ob es da noch mehr gibt, wie einen guten Job zu tun.
So, as I mentioned, a part of the motivation comes from the law, from the regulation, that we must do that. I wouldn't say that important, bigger motivation comes from our skin in the game. So we have been co-investing in our own loans since establishment of Finbi. There was some period of time when we didn't do that, but now we co-invest not less than 12% in all consumer loans. Again, it's a part of regulation and pricing thing that if we want to earn our fees, we need to co-invest together with investors. So this creates probably the most motivation for us to collect the money. And at the moment, we have over 12 million euros portfolio on our own balance sheet, which is co-invested together with the retail investor. So if you lose money, investor loses money, we also do. So we have the motivation to collect our own money.
Also wir haben gerade gehört, 12 Millionen haben sie in ihrem eigenen Balance Sheet, also in ihrer Bilanz drin stehen, die an Inkasso aussteht. Oder ich weiß nicht, ob es Inkasso ist oder ob es generell Kredit das sind, wo sie drinstecken, aber sie stecken halt faktisch mit ihrem eigenen Geld in den Krediten drin, sogar mit 12% und treiben deswegen natürlich auch aus eigener Motivation das Ganze ein. Und alles, was reinkommt, kommt dann vermutlich auch bei uns an, weil das wollte ich dann nochmal ein bisschen genauer von ihm wissen, ob es denn da noch irgendwie weitere Gebühren gibt, auch vielleicht für uns Investoren. Das ist ja sowas, was wir aus der Bondora-Geschichte her kennen.
No, it's not. Our fee structure, we have two kind of fees. It's one contract fee that we deduct at the moment of loan origination. And another fee is administration fee charged on monthly basis with each monthly payment. So we don't earn any additional fees if the loan defaults. The collection is considered free for the investor. What we collect before investors. So when we put the loan to court, we need to pay court fees, we need to pay bail fees, we need to pay some legal fees. So these fees are collected in a first step before investors. When these fees are covered, then money starts being distributed to investors as well. It's not our fees. We don't make money on that. We just basically cover our own losses that we pay in the collection process.
Ja, also die Kosten fürs Inkasso, die zahlen wir natürlich schon indirekt mit, weil natürlich die Anwalt, Gerichtskosten, Inkassogebühren, die Mitarbeiter wahrscheinlich, die den ganzen Tag nichts anderes machen, die werden schon darüber abgerechnet, aber es gibt keine extra Gebühren und auch keinen extra Schnitt, den sie dann nochmal machen an denen, was eingetrieben wird. Das wird direkt an uns Investoren durchgereicht. Und ja, das finde ich durchaus positiv, weil da gab's, mittlerweile ist es bei Bondora auch kein Thema mehr, weil ja kaum noch jemand echte Kredite hat, aber da gab's durchaus mal Murren, dass das, was im Inkasso eingetrieben wurde, faktisch komplett verzehrt wurde, dann durch irgendwelche Bondora-Gebühren und Geschichten. Das haben wir bei FinB nicht, also da kommt auch immer wieder tatsächlich Geld zurück.
Aber klar ist auch, also Einholung und dieses ganze Management der Kredite, das kostet auch einfach Geld,
ja. Absolut, ja, genau, deswegen kann es auch nicht umsonst sein. Aber wir haben ja gesehen, oder ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, Lars, also teilweise werden nicht nur die ausgefallenen Kredite, sondern tatsächlich auch Zinsen eingeholt. Also es gab auch schon Jahre, wo sie mehr als die 100% eingeholt haben, sprich dann auch mit Zinsen.
Ja, das ist ja auch bei Estetguru der Fall, ne?
Genau, das ist nicht garantiert. Ja, bei Estetguru, da erwartet man es ja eigentlich, da erwartet es jeder, und zwar in 6 Monaten, haben wir ja gerade nochmal gehört. Nee, aber bei den Konsumentenplattformen ist es ja nicht unbedingt der Fall. Also, wir haben uns auch schon andere angeguckt oder kennen wir von anderen. Da gibt es halt einen Provisioning Fund oder sowas, wird 60% vom Kreditwert zurückgekauft und das war's dann. Mehr ist dann nicht mehr da. Daher sind die annähernd 100%, die sie zum Teil haben, schon eine gute Leistung. Ja, dann habe ich nochmal nachgefragt, ja auch, ob sie denn wirklich nur mit den 12% Skin in the Game Geld verdienen oder ob es da noch mehr da gibt an Geldquellen für sie.
We make money from the fees, basically. So but we have still skin in the game. So we have some, yes. So if we don't collect the money, we kind of lose those 12%. In some cases, it's more, but in general, it's 12%. And then we do not earn any fees.
Okay, also die Abschlussgebühren gibt's natürlich auch noch. Und nochmal, da habe ich dann zwischendurch mal reingestellt. Also im Prinzip, wenn sie nichts tun, dann verlieren sie halt diese 12% auch. Das ist zum Teil sogar auch mehr. Also die 12% sind ja eine Mindestgeschichte. Vielleicht picken sich da auch die richtig tollen raus. Kriegen wir dann gar nicht. Das haben wir jetzt mal nicht unterstellt und auch nicht gefragt.
Ja. Und du hast ja eben noch erwähnt, das ist übrigens auch eine ganz interessante Info, den 12 Millionen Euro, die sie selbst im Portfolio und in den Büchern haben. Und das ist übrigens auch eine ihrer Einnahmequellen. Also die generieren knapp 100.000 Euro Zinsen im Monat. Alleine aus dem Portfolio, was sie halt selbst über FinB verwalten. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Hausnummer, wie sie da drin stecken.
Ja, und damit hast du aber auch schon, wenn das gescheit gemacht ist, einen vernünftigen Cashflow und weißt genau, dass 2 Mitarbeiter bezahlen kann ich, ne?
Ja, genau. Ich meine, 100.000 Euro an Zinsen pro Monat, das so viel möchte ich auch mal haben, wenn ich groß bin.
So sieht's aus. Ja. Aber ich weiß ja, was das bei FinB anlegen muss, damit es klappt.
Ja, gut, schauen wir. Ja, Gut, aber auf jeden Fall die institutionellen Investoren, die hast du auch schon eben angesprochen. Und dann haben wir ihn jetzt noch gefragt, ob die bessere Konditionen bekommen als die kleinen Privatinvestoren, die wir ja am Ende darstellen.
No, the conditions are exactly the same. There is only one difference, which comes from the law that one investor cannot invest more than 500 euros per one borrower. So it does not apply to institutional investors. So Nordics can invest more than that, but they don't have any additional conditions. They invest in with the same interest rate. They, in the collection process, everyone gets like money back on pro rata basis based on their payment schedule. So yes, conditions are in general the same. Well, except for some costing report, which is kind of necessary for institutionals.
Ja, also die Konditionen sind die gleichen bei Instis so wie bei uns, nur die Anlagesummen, die sind per Gesetz andere. Also 500 Euro kann ein Privatinvestor nur maximal in einen Kredit stecken. Das heißt also, ich weiß nicht, was sie damit verhindern wollen, wahrscheinlich, dass man eine Person irgendwie durchfinanziert oder so.
Ja, oder nicht sauber diversifiziert, also Klumpenrisiken aufbaut.
Ah, weiß ich nicht, was da genau hintersteckt, aber auf jeden Fall, ja genau, das ansonsten ist das alles gleich. Und dann wollten wir noch wissen, wie das denn technisch mit dem Investieren bei denen funktioniert, ob die sich auch bei Finbi einloggen und dann sich durchklicken oder ob die es irgendwie anders machen.
They have eligibility criteria of the loans that are eligible for them. So, and we actually making investments in our own name and then selling them the investments right after the loan is originated. In general, we are like, they are buying loans from us, but we know before making the investment that we know that this loan will be bought by Nordics after that.
Ja, also Finbi kauft im Namen der Instis die Kredite und verkauft sie danach wieder zurück an die entsprechenden Firmen. Und die haben dann auch eine Abnahmegarantie. Das heißt also, die kaufen das nicht einfach so und dann sagt der Insti, nee, machen wir, wollen wir jetzt noch nicht haben, sondern die müssen das dann auch schon nehmen. Ja, genau. Ja, dann haben wir ja ihn auch gefragt, ob die denn die gesamten Kredite irgendwie wegkaufen können von uns Investoren.
No, they do not fund full loans. They are co-investing, basically with retail investors. So just Nordic loans are part of the same loans that retail investors do.
Also nein, es ist auch nur Co-Investing mit uns zusammen. Also die kaufen uns nichts weg, sondern sind auch ganz normal beteiligt an den Krediten, die wir auch sehen.
Das ist doch prima. Da ist hier keine Sahnenpicken für die Instis, sondern die sind auch mit dem Pool dabei, kriegen halt einen größeren Häppchen ab und wir können da auch investieren. Passt.
Ja, genau weiß man es ja nicht, ne? Also man weiß ja nicht, was da im Hintergrund für Deals laufen. Ist ja, also wir wissen es auch jetzt nicht, ob es die Wahrheit ist, ja, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Nee, das wissen wir nie bei den ganzen Interviews, aber das gehen wir mal davon aus. Und da sie ja reguliert sind, weiß ich nicht, ob sie dann wirklich dann etwas komplett Falsches erzählen können.
Ist auch wieder wahr, ja.
Das von daher, also ja, unterstelle mal nichts Böses. Was ich noch interessant fand, war, sie haben so eine Spezialität an Krediten jetzt schon vor längerem veröffentlicht. Und zwar gibt es dort Kredite mit einer Grace Period von 10 Monaten. Das heißt, 10 Monate lang muss der bis zu 10 Monate, es gibt auch etwas kürzere, bis zu 10 Monate lang muss der Kreditnehmer überhaupt nichts an Zinsen zahlen, sondern kann ihn einfach so zurückzahlen. Also heißt, wenn er innerhalb von 10 Monaten das Ding zurückgezahlt hat, war es ein zinsloses Darlehen, was wir dem gegeben haben, ne? Wenn er aber länger wartet, ab dem 11. Monat, dann gehen die Zinsen hoch bis zu 50%.
Krass.
Woher kennen wir das?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich von vielen Plattformen, oder?
Nee, du kennst das aus Deutschland sogar. Es sind eigentlich Schweden, die das anbieten.
Okay.
Klarna, das ist dieses Kauf jetzt, ermöglicht dir deine Träume und wenn du es dann doch noch eine Woche verlängern willst, dann zahlst du nur 3 Euro Gebühren. Und für die nächste Woche nochmal 4 Euro Gebühren.
Das ist da verschulden sich doch die ganzen Teenies, oder?
Genau, das sind die Teenies, die dann zeigen, oh, guck mal, ich habe jetzt 2000 Euro bei Klarna, voll toll, oder? Ja, genau, diese Kredite, die bieten die nämlich an und da es die nur so lang gibt, wollte ich halt mal wissen, ob sie denn sich wirklich lohnen. Also ich habe von denen auch einige eingesammelt und die meisten sind schon zurückgezahlt in recht kurzer Zeit und ja, ob es da irgendwelche Statistiken gibt, ob sich das Ganze denn lohnt.
Yes, we have some statistics here. So this product was our, okay, stepping in by now the later market with a partnership with Citadele Bank here in Lithuania. So we introduced this kind of product because it's there in the market and usually people buy things online. They are kind of used to have these gross period loans. So when we started, the interest rates were lower. Then we started monitoring how prepayments are happening, what are defaults, and how in general this product performs. So now what we see that about 70% of loans are actually being repaid during grace period without paying any interest. On the other hand, we see that default rate is really small here. It's below 2%. So it's more than five times less than our standard product. So we consider that this product, it's very likely that we'll have no credit losses in general because defaults are low and the customers are quite good, low-risk customers, but the interest rates are quite high. So I think that expected return in this product, it might be somewhere slightly below 10%. So it depends, I think, but the risk is low, interest rates are high, but many people will repay the loans without paying interest. So in general, I think it's low-risk product for investors. Yeah, but we have this product for now a bit over a year, so we have some statistics how those loans are performing. So,
yeah, also, wie ich schon mal vorneweg gesagt habe, ne, das ist der Einstieg in die schöne neue Buy Now Pay Later Welt.
Ja, genau.
Buy Now Pay Later Welt. Und ja, wir kennen es ja von Klarna. Das ist jetzt diesmal halt eine litauische Bank, logisch, weil es ist ja auch in Litauen, wo sie es anbieten. Und die Zahlen, das fand ich interessant, sagen auch, dass ja fast 3/4, also 70%, das als zinsloses Darlehen nutzen und dann 30% überhaupt in das Zinsfenster reinrutschen. Im Gegensatz dazu sind natürlich im Gegenzug dazu sind die Ausfallraten sehr niedrig, wobei wir hier ja auch von einem Produkt reden, dass es ein Jahr gibt, ne? Der hat 10 Monate lang nicht bezahlt und jetzt hat er 2 Monate lang vielleicht noch sein Geld zusammengekratzt, im dritten vielleicht nimmer, also deswegen ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber eine Ausfallrate kleiner 3% bei den hohen Zinsen ist natürlich dann schon hervorragend, muss man so zu sagen. Was mich dann wieder ein bisschen ernüchtert hat, war die Renditeerwartung, ne? Was er gesagt hat, hier, man können gerade mal mit 10% rechnen. Das finde ich halt irgendwie dann auch wieder dünn. Klar, das Gesamtpaket mag gut sein, aber man hat halt doch relativ viel Kapital ja auch gebunden, weil ein Haufen Kapital ja einfach nur durchschleift. Gut, wenn auf alles Kapital dann die 10% rausfallen, aber irgendwie hat es mich ein bisschen abgekühlt, das Ganze. Ich war jetzt dann nicht so böse, dass ich nur relativ wenige habe. Ich habe ein paar hundert von denen, keine 100, glaube ich, oder es sind maximal 100 von denen im Portfolio liegen, wollte eigentlich mehr haben, aber ich glaube, mittlerweile ärgere ich mich nicht drüber, dass ich so wenig habe und denke, das werde ich auch gar nicht so viel weiter aufbauen, weil, wie du ja erzählt hast am Anfang, mit den anderen Kreditformen, den klassischen Konsumentenkredite, kann man mehr als die 10% rausholen und die 10% aus seiner Sicht sind ja auch Vorsteuern.
Ja. Okay, ja, machen wir weiter. Sind jetzt schon weit fortgeschrittene Zeit. Dann haben wir ihn noch gefragt, was die beste Strategie für einen neuen Investor ist, um ein stabiles Einkommen auf Finbi zu generieren.
So, I believe in general talking about peer-to-peer lending, I believe active management is, it might be not working very well because platforms, there is like an information asymmetry, which means that the platform has way more data about the borrower than the investor do. So I think the best strategy would be just create auto-lend portfolio to automate investments, to create periodic bank payments, to make periodic automated deposits, and then get back at like 10 or 20 years to see how your portfolio is doing. Because in general, I think peer-to-peer lending is a kind of boring asset class because you cannot make money in a month or in a year. You just can make very stable return with, I would say, low risk in the long run, but it won't happen overnight. So I think the best strategy is just to all automate it and just forget about it and get back in a few years to see how it's doing.
Ja, das ist durchaus eine interessante Antwort. Also erstmal wenig überraschend. Empfiehlt er automatische Überweisung in Verbindung mit dem Autoinvest. Ist ja auch klar, dann wird seine Plattform ja auch automatisch finanziert und muss nichts mehr machen. Und danach empfiehlt er sich schlafen zu legen und dann in 20 Jahren wiederzukommen. Und dann sagt er noch, und das ist schon ziemlich krass, er meint, P2P, das sei eine langweilige Anlageklasse mit niedrigem Risiko, die aber langfristig sehr effektiv ist. Also ich weiß jetzt nicht, welche P2P-Plattform wirklich langweilig ist oder risikolos oder niedriges Risiko hat. Also weiß ich nicht, habe ich andere Erfahrungen, gerade Finbi, wo es halt ja doch so hohe Renditen gibt. Ja, schon eine überraschende Antwort. Ja, da haben wir auch nochmal nachgefragt, und wegen 20 Jahre, das klingt aber recht lang für P2P-Investments.
It's a bit of a joke, I guess. Just I think peer-to-peer investment, it's a good and easy way to invest small amounts of money on periodic basis and it's important on a long run that reinvestments are very easy. So basically you In Finvi case, you get in principal payment on a monthly basis and you can reinvest that instantly. So we have this compounding interest effect, which takes like at least 10 years to kick in. And then we see that exponential growth in investment. So if you do, we have done calculations before presented to investors how to make like a million in peer-to-peer lending. So you need to just keep investing like 100 euros or so per month for like 20, 30 years and you have a million in the end.
Ja, also der Darius, der muss so ein bisschen an seinem Humor arbeiten. Er meint, es war natürlich ein Scherz, aber ich habe ihn auch gar nicht lachen hören. Also für mich hört sich das eigentlich schon relativ seriös an, wie die ganzen anderen Antworten auch. Aber er meint halt, dass P2P prädestiniert dafür ist, regelmäßig zu investieren und sich ein Portfolio aufzubauen. Und vor allem das Reinvestieren, das sei relativ einfach. Und am Ende gibt er noch ein schönes Beispiel, dass man einfach monatlich 100 Euro einzahlen soll und das nach 20 Jahren dann eine Million ergibt, die man abkassieren kann. Aber ja, ob das jetzt wirklich so einfach ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Und auch weiß man ja nicht, ob Finvi, wenn wir jetzt das Beispiel mal nehmen, er meint ja wahrscheinlich seine Plattform und keine Konkurrenzplattform. Ob das da noch existiert, ist auch mehr als fraglich.
Ja, und damit man hier überhaupt rauskommt bei Finvi, haben wir ja gelernt, wenn man keine 20 Jahre warten will, braucht es natürlich sowas wie einen Zweitmarkt. Den gibt es da auch. Da wollte ich von ihm wissen, wie denn der Zweitmarkt genutzt werden sollte, gerade für Beginner, ob der nur für den schnellen Austritt oder ob man da auch traden soll als Anfänger und was er dazu zu sagen hat. Können wir uns mal anhören.
So, secondary market, I think it has two purposes. So one purpose is just like an early exit option when you need the money, which is locked in loan portfolio. So this is kind of straightforward. If you have invested some money into loans and you need to get the money back, you just go to secondary market and sell it. Another purpose, it's, I would say, useful for a bit more advanced investors when you can make an extra margin and utilize different investment strategies. So I know that there are investors who are buying, for example, defaulted loans with a big discount. Someone is selling loans with some lower discount before when the loan gets late before the default. Some people are just trying to find some good deals and buy some performing loans with the discounts on the market. But these strategies, they, you can make extra margin here, but you need to probably invest the money and you need some understanding how the market works. So, for like a new investor, I would say secondary market could be a tool to exit early, or it could be worthwhile to check once in a while, just if there are some good deals on the market, because when someone is exiting, usually they are selling their loans with a discount. So you can just buy some loans there.
Genau, es hat nochmal schön erklärt, welche zwei Optionen sich auf dem Zweitmarkt anbietet, eben die Möglichkeit, früh auszusteigen, sein Portfolio liquidieren und alles zu verkaufen oder aber um Schnäppchen zu machen, also denen, die kalte Füße bekommen haben oder früher aussteigen wollen, genau die Kredite wieder abzukaufen. Die neuen Investoren müssen natürlich aufpassen, sich nicht die Finger zu verbrennen mit Schnäppchen einsammeln, die dann vielleicht doch keine sind, ne? Und das eigene Portfolio aber auch zu verramschen. Und da ist ja die alte Regel, wie man das kennt von Plattformen, wo es Auf- und Abschlag gibt. Man tastet sich bei so einem Verkauf dann halt idealerweise langsam ran. Also gibt ja wenige Situationen, wo man auf einen Schlag dann so ein Portfolio unbedingt liquidieren muss. Wenn man halt keine Lust mehr, dann kann man das halt über ein paar Wochen oder sogar Monate hinziehen. Und dann fängt man halt mal an, alles, was neu ist und noch nicht irgendwie Zinsen bezahlt hat, mit 0% rauszuhauen. Alles, was zahlt, mit einem ordentlichen Aufpreis und geht dann halt einfach mal Stück für Stück runter. Tag für Tag und dann schaut man mal, was ähnliche Kredite vielleicht mit Ausfall auf dem Markt gerade kosten und dann nähert man sich dann auch langsam an und dann kommt man da eigentlich richtig gut raus, also unterm Strich ja sogar positiv raus, ne? Also weil gerade die Kredite, die schon lange bedient werden, die werden als mit einem ordentlichen Aufpreis bezahlt, das kompensiert dann wieder die Abschreibung und so weiter und wenn man halt nicht aufpasst bei sowas und das halt einfach raushaut, dann wird man halt schnell von irgendwelchen alten Banditen ausgenommen. Grüße gehen raus an Bandit.
Ja, ich glaube gerade Finvi ist eine Plattform auf jeden Fall, wo man ja sich so ein bisschen damit auseinandersetzen sollte. Aber ansonsten ist Sekundärmarkt natürlich immer eine tolle Möglichkeit, um auch faule Kredite noch loszuwerden und die anderen unterzujubeln. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich jetzt bei Crowdpeer, da gab es ja den ersten Ausfall. Tatsächlich bin ich den losgeworden mit, ich glaube, 0,5% Abschlag. Hat mir irgendwer den ausgefallenen Kredit abgekauft. Das ist auch schon ganz gut für einen ausgefallenen Kredit.
Ich finde ja, du als Finfluencer hättest du denn behalten müssen, um darüber zu berichten, ob das gut läuft.
Habe ich danach auch überlegt. Ich habe auch ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass er weggeht. Aber es war das einzige Angebot auf dem Markt. Und die haben wahrscheinlich bei Crowdpeer gedacht, boah geil, einer mit Abschlag, den nehmen wir sofort. Da wird ja alles erstmal weggekauft.
Sind die markiert wenigstens, dass man sieht, also bei Finbi sind die Sachen schon ordentlich markiert. Da sieht man schon, wann die das letzte Mal gezahlt haben und ob die in welchem Status sind. Ist es da auch bei Crowdbeer?
Da habe ich ehrlicherweise nicht drauf geachtet. Ich habe es nur verkauft. Weiß ich nicht.
Okay. Aber wir schweifen ab. Lass uns wieder zurück zu Finbi gehen. Da sind sie vernünftig markiert. Man sieht im Zweitmarkt, was man kauft. Also das kann jetzt keiner sagen unbedingt. Aber es gibt ja solche Feinheiten wie ein Tag, bevor der Kredit zahlen müsste, ist er natürlich noch nicht infällig. Und wenn man da zum Beispiel rausgeht, weil es halt von dreimal vorher schlechte Zahlungsbereitschaft gab und er dann spät bezahlt hat, solche Geschichten. Also das Zweitmarkt ist schon so ein eigenes Thema für sich.
Ja, das ist natürlich auch alles Spielereien, da wollen sich die meisten auch überhaupt gar nicht mit beschäftigen. Das muss man schon, ist schon mehr was für die Hardcorer. Gut, kommen wir zu unserer letzten Frage und da geht es wieder um die Zukunft, was sie jetzt auf ihrer Roadmap haben und mal gucken, was er dazu gesagt hat.
So, I would split that roadmap in say, two or three parts. So, as I mentioned, we are a fully regulated financial institution and that means that we must comply with the rules and regulations, which are happening in many reporting. So we do quite a lot of development in this part, which is not visible for investors. So we do reporting exchanges. Sometimes we invest in cybersecurity, personal data protection. So this part is, it's happening. It takes time. It's usually quite complicated, but it's not visible for our clients. Then we have two types of clients. So for investors, where we see some things that need to be improved. So we need to improve software scalability. As we are growing, we see that there are some parts of the platform that starts getting slow, and this creates not very good user experience for our clients. So we plan to invest in this part to improve it. Also, regarding new clients, we still have some manual steps in onboarding process. So we also want to automate that, especially for Lithuanians. It's very easy because in Lithuania, we have these mobile signatures where you can sign contract and onboard very easily for foreign investors like Germans or from other countries. We plan to integrate third-party provider to automatically approve identification to make the onboarding easier without some waiting time. Regarding borrowers, last year we invested a lot in creating automated offering system, which provides loan offers in a real-time basis to borrowers. So we plan to improve that and to make loans more approachable, more easy approachable. In general, but on a high level, I would say that our goal is to create easy user-friendly products for investors and borrowers, for investors to invest money as easy as possible and as fast as possible, for borrowers to get loans as easy as fast as possible.
Ja, Thomas, da hast du aber, glaube ich, nicht eingefangen, oder? Ein bisschen lange haben wir die Antwort laufen lassen. Da sieht man mal, was passiert und warum das Ten heißt.
Ja, wenn Sie da waren wir, reden, dann beim nächsten Mal aufpassen. Leider die letzten zwei raus. Fragen haben wir echt die Zügel locker gelassen.
Naja, auf jeden Fall, also in dem Ganzen hat er eigentlich sehr viel erzählt, also, aber wir werden nicht viel davon sehen, weil vieles passiert nämlich im Hintergrund. Die Plattform ist ein bisschen langsam, da wird dran gearbeitet, Sicherheit, Regulierung. Und auf der Kundenseite, das sehen wir auch nicht, da wollen sie das Onboarding ein bisschen verbessern. Ja, letztlich soll alles so einfach wie möglich gemacht werden, ein bisschen besser gemacht werden. Aber generell hört sich das für mich so an, als sei die Plattform schon wirklich relativ ausgereift. Ich weiß nicht, wie du es verstanden hast, aber die ist jetzt auch schon seit 2017 am Markt. Und wahrscheinlich gibt es jetzt auch gar nicht mehr so viel Grundlegendes dazu machen, was man jetzt erwarten kann. Das ist jetzt kein Land, was jetzt sich noch krass in der Entwicklung befindet oder so. Die sind halt schon lange am Markt.
Genau, nee, dass sie ein bisschen schneller tatsächlich könnten sie noch werden. Also das dauert schon manchmal etwas länger, bis die Startseite lädt. Und oder auch der Cashflow-Diagramm oder sowas. Aber generell vermisse ich jetzt auch nichts aus Investorensicht auf der Plattform, was sie jetzt noch nachliefern müssten. Ne? Die Statistiken, die Übersichten sind gut. Passt.
Das kannst du natürlich besser beurteilen, als ich. Ich bin ja nicht da auf der Plattform.
Was sie nicht haben, ist sowas wie ein einfaches Kuchendiagramm zum Beispiel. Also ich sehe jetzt eben nicht, wie viel habe ich jetzt genau in Geschäftskredite, wie viel habe ich in Konsumentenkredite, mit welchem Rating. Sowas sehe ich nicht. Ich kann mir als Portfolio runterladen und kann es dann halt in Excel selber hinziehen.
Na, die haben kein Kuchendiagramm. Nee, Thomas, da bin ich raus.
Du bist raus, ne? Wenn es keinen Kuchen gibt ohne Torte, ist der Lars raus. Ne? Genau, also das ist das Einzige, was so fehlt, so ein bisschen Shishi, aber die harten Funktionalitäten, die sind gut und da gibt es auch nichts zu meckern.
Ja. Am Ende zählt ja eh nur das Bare in der Tasche. Ja. Gut, kommen wir zur letzten Nachfrage. Da haben wir ihn noch gefragt, wie er den P2P-Markt sieht und ganz interessant vielleicht in Litauen, wer der größte Mitbewerber ist.
So, Regarding the market, when we started FinBe, so we started on this called direct peer-to-peer lending model, where investors fund loans directly and we originate those loans. We attract borrowers, we do marketing campaigns. Then another kind of branch of peer-to-peer lending appeared. Those, we call it Mintos-like model, where platform only attracts investments and they attract loan originators, other companies who does all the work, who originate loans, and they are just like selling loan parts to investors. So, and I see that this model has changed. Before it used to be unregulated. Now I know that these larger platforms, they are switching to a different model. They started issuing bonds, which it's not like a peer-to-peer. It's like probably a fraction of investments into bonds. So this market changing and this direct peer-to-peer market is still staying more or less the same. So, and I think it's going to be the same. Again, to look at the largest companies, what we see that many platforms, which is from peer-to-peer lending to like banks or some other types of lending, probably because of a lack of investments from retail. So I don't know, in the Lithuania market, we haven't seen that, but you see it's probably more or less a small market. So we still can raise money from retail to support peer-to-peer lending activities. And I think it will stay this way for a while. So regarding competitors, as we operate in the Lithuanian market, so there are, I would say, three market players in consumer lending space. So we consider them our competitors in peer-to-peer lending, but we see the market a bit broader that from borrowers, that probably there is no big difference where to get money from, to get a loan from peer-to-peer lending platform, a bank or a consumer credit provider. So we see way more competitors in this space. And in SME space, the market is, we are probably the only more or less bigger platform in this lending space for SME. There are other big platforms, but they provide the real estate development projects only. So they are in a different segment. So we are kind of in Lithuania, the only player in this market.
Ja, auch wieder eine recht lange Antwort, Thomas. Hast wohl auch wieder geschlafen schon. War ja auch schon zum Ende hin. Aber an sich ganz interessant, wenn man das mal ein bisschen rauspickt, was er gesagt hat. Also er sagt, dass sich das klassische P2P-Investment, wie FinBe es anbietet, das hat sich eigentlich nicht wirklich geändert über die Jahre. Das besteht ja auch schon ein bisschen die Vermutung von der vorherigen Frage, dass einfach nicht mehr großartig was zu machen ist an der Plattform. Aber da spricht er noch die Plattform wie Mintos an, also die P2P-Marktplätze. Und ja, da hat sich ja viel geändert und hier investiert man heute in einem regulierten Umfeld, was vorher noch nicht so war. Und da sieht er auf jeden Fall noch Bewegung. Und er meinte auch, dass sich recht große Plattformen mehr und mehr Richtung Bank bewegen. Und das führte darauf zurück, dass man vermutlich ja, ein bisschen zu wenig Geld von Retailern bekommt oder zumindest zu wenig, um zu wachsen. Und auch das sehen wir ja. Die Tendenzen zum Beispiel bei Bondora, die reden ja auch davon, dass sie eine Bank werden wollen. Und ja, je größer die Plattformen werden, desto sinnvoller ist auch irgendwann dieser Schritt. Was die Konkurrenz angeht, da hat er von drei Konkurrenten gesprochen. Aber ich kenne jetzt mit Neofinance und Savvy nur zwei. Aber auf der Plattformseite sieht er nicht so die Konkurrenz, sondern die Konkurrenz sieht er eher auf der Kreditgeberseite. Und nicht jeder Kreditgeber ist unbedingt auch gleichzeitig eine P2P-Plattform. Mhm. Also da haben sie wohl meist zu tun. Und im Geschäftskreditbereich, da ist man laut Darius relativ konkurrenzlos scheinbar.
Ja, hast du ja an den Covid-Krediten gesehen, die, ich weiß nicht, ob es die exklusiv war, aber die eben Kooperation mit der Litauischen Zentralbank gemacht haben.
Ah ja, das war FinBe, ja? Hm?
Das war FinBe, genau.
Okay, da habe ich damals so am Rande mitbekommen, aber da ich nicht investiert war, habe ich das jetzt nicht näher damals mir angeschaut. Okay, ja. Gut, kommen wir zum Fazit. Also FinBe, haben wir gehört, ist auf jeden Fall eine recht etablierte P2P-Plattform, schon lange am Markt. Und aus meiner Sicht würde ich sagen, das eignet sich auf jeden Fall für erfahrene Anleger, ähnlich wie Neofinance, da war ich auch schon. Aber das war auch, ich würde sagen, nochmal eine Ecke komplizierter als FinBe, aber ebenfalls aus Litauen. Und da kann man auch so viel rumstellen, deutlich mehr. Ja, aber das ist auch der Grund für mich so ein bisschen. Also man kann halt so viele komplexe Einstellungen vornehmen und Transaktionen machen. Und die sind jetzt auch nicht so wirklich Anfänger geeignet. Ja, wenn man sich nicht mit P2P-Geräten auskennt, dann ist FinBe wahrscheinlich nicht so die richtige Plattform. Wobei die ja auch viel gemacht haben, um das zu ändern. Also beispielsweise diese automatischen Strategien, die jetzt auch andere Plattformen haben. Mhm. Ja, also da versuchen sie schon den Einsteigern das ein bisschen einfacher zu machen. Aber für alle, die so ein bisschen rumspielen wollen und auf der Jagd nach hohen Renditen sind, so wie du, für die kann FinBe natürlich echt eine spannende Spielwiese sein. Und hier bietet natürlich die Flexibilität, die Komplexität auch ja, viele Möglichkeiten am Ende, um vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Rendite rauszuholen. Ja, Aber ich habe jetzt persönlich nicht vor, die Plattform zum jetzigen Zeitpunkt ins Portfolio aufzunehmen. Ich habe auch lieber einfachere Anbieter, wo ich mehr Planbarkeit habe. Und hier bei Finbi ist es halt so, da müsste ich mir schon ein recht großes Portfolio wieder aufbauen, über keine Ahnung, wie viel Kredite man braucht, 200, 300.
Genau.
Dass man so ein Grundrauschen hat. Ja, aber das kann sich durchaus in Zukunft noch ändern. Aber aktuell habe ich genug Plattformen, die ich ausbauen kann. Da brauche ich jetzt keine, wo ich weiß, okay, da können jetzt Privatkredite mir ständig um die Ohren fliegen. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber durchaus eine interessante Alternative, gerade schon, weil sie lange am Markt sind, sind reguliert, sie bieten eine gute Rendite. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und dann passen die wahrscheinlich auch ins Portfolio mit rein.
Prima. Also ich habe als Fazit gezogen, dass das Einzige, was ich bei Finbi bereue, tatsächlich ist, dass ich nicht früher eingestiegen bin. Ne? Also damals vor 6, 7 Jahren, da hat halt echt Goldgräberstimmung geherrscht. Da konnte man auch noch auf Kredite bieten. Da gab es ein ganz anderes Modell, wie man da an die Kredite gekommen ist. Das erklärt auch, warum andere Finbi-Investoren in den Anfangsjahren exorbitante Rendite haben. Mittlerweile würde ich sie sogar als konservative P2P-Kreditplattform bezeichnen. Mit einem entsprechend großen Portfolio. Ich würde jetzt sagen, Lars, da reichen 1.000 Euro, weil du kannst nämlich 5 Euro pro Kredit investieren. Also es reichen 5 Euro, dann hast du ein Häppchen, kannst schon eine zweistellige Rendite erreichen. Also es müsste eigentlich erreichbar sein. Und als Anfänger, klar, da muss man sich ja mal rantasten. Zum Start vielleicht den konservativen Autoinvest nutzen. Konservativ natürlich über ein Anführungszeichen mit Smiley hier geschrieben, ne? Und dann tastet man sich halt mal ran und testet aus, wie sich das dann halt anfühlt, wenn dann halt doch vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10% des Portfolios im Ausfall steht und wie lange es dauert, bis was zurückkommt. Ich meine, Estate-Guru-Investoren, die sind ja total abgebrüht, die können ja gleich das Progressive nehmen und mit 15% Ausfallrate sich noch immer wie ein König fühlen.
Mhm.
Ja, und darüber hinaus das Potenzial für Feintuning. Ja, also ich habe bei Bondora das auch damals ja, haben wir uns ja früher schon unterhalten, drüber auf die Spitze getrieben, hier, ne, weiblich Mitte 30 oder Anfang 40 in 3 Jahre Job mit Eigenheim sind die besten Zahler. So, also kann man übertreiben, aber man kann es auch einfach lassen und sagen, hier, ich nehme möglichst breites Portfolio und fertig. Oder ich gehe halt hin und tobe mich auf dem Zweitmarkt aus. Also man hat echt alle Möglichkeiten. Für mich war die Plattform am Anfang auch so ein bisschen, wo ich ausprobiert habe, habe jetzt das im Auto-Invest-Modus laufen, muss nur gucken, dass mein Auto-Invest manchmal ein bisschen nachjustiere, weil es halt sonst auch Cash-Track gibt. Also es kommen viele Kredite rein, aber wenn man halt nicht alles nehmen will, also wenn man wirklich am Portfolio rumschrauben will, dann wird halt doch auch ausgesiebt. Bei mir ist es meine Nummer 3 immer noch im Portfolio. Ich habe es seit 2017 in zweistellig von der Rendite her, hat er 2020 mal einen Einbruch auf 6,1%, dann aber wieder jedes Jahr größer 10% Rendite und die Gesamtrendite ist auf die gesamte Laufzeit 11%. Und das finde ich halt, also nach der Quellensteuer auch und so, und das finde ich, das passt halt absolut. 11% auf die lange Zeit. Und was halt du vielleicht nicht erwähnt hast, du meintest zwar, das wäre so nicht planbar, für mich ist halt das auch ein Stück weit eine höhere Sicherheit, eine Plattform, wo der Einzelkredit ausfallen kann, wie das halt der ganze Kreditgeber ins Schieflager gerät. Also ich werde die doch als weniger riskant ein wie eine Credit Star, ne? Also das ist halt für mich einfach so ein bisschen mehr Sicherheit, weil ja, natürlich die Plattform kann Insolvenz gehen, aber vorher gehen halt die einzelnen Kredite vielleicht in Schieflager.
Hm.
Ganz prima diversifizieren, dank der 5 Euro. Ich bin bei weit über 1.000 Kredite. Einzelinvestment machen da überhaupt keinen Sinn mehr. Der Autoinvest tut, was er soll. Diese 12% Skin in the Game sind für mich auch nochmal ein Punkt. Ganz klar, wo ich mir dann um das Inkasso dann keine Sorgen mehr machen. Das wird laufen, aus Eigeninteresse raus schon. Und das mit den 20 Jahren fand ich jetzt gar nicht so abwegig, die Zahl. Also wenn ich mein Autoinvest jetzt ausschalten würde, dann käme 2031 die letzte reguläre Zahlung rein. Also sie haben halt einfach auch sehr lang laufende Kredite auf der Plattform, kann man zwar einschränken, wird man sich aber halt dann auch wieder ein paar Kredite rausputzeln lassen aus dem Portfolio. Ja, also
zur Not kannst du auch immer den Zweitmarkt nutzen. Ne, als
genau, das ist auch mein Punkt, wenn ich sage, man will raus, ich weiß es jetzt von, Grüße gehen an Thorsten, der schnell raus wollte, das war überhaupt kein Problem, man hat relativ schnell sein Portfolio aufgeräumt und leergeräumt, wenn man das möchte. Also das geht schon und daher habe ich da jetzt auch gar keinen Schmerz mit. Klar, irgendwann, wenn ich sage, jetzt will ich nur noch auscashen, dann würde ich es vielleicht einfach den Autoinvest anhalten und mal so laufen lassen. Ich meine, die Frage ist ja immer bei so langlaufenden Krediten, welche überleben dann wirklich die gesamte Laufzeit, wie viele davon, wie viele rutschen ins Inkasso?
Und die Frage ist auch, überlebst du die Laufzeit?
Ja, das haben wir es ja vom Vererben schon gehabt, Lars. Ne? Also man kann ja nicht nur Schulden vererben, man kann ja auch Titel vererben.
Genau. Wir wissen ja, die 20 Jahre Laufzeit ist ja jetzt quasi der neue Payday-Loan, weil bei Mintos sehen wir jetzt auch 20 Jahre. mit den neuen Immobilien? Also scheint ein Trend zu werden.
20 Jahre ist das neue.
30 Tage.
20 Jahre sind die neuen 30 Tage, genau so sieht es aus. Also übrigens noch so ein kleiner Grund, warum ich glaube, dass die Plattform nicht so bekannt ist, weil sie ja auch sehr lange faktisch keinerlei ja, Freunde wären Freunde oder Affiliate-Programme hatten. Und das haben sie nämlich jetzt nachgeholt. Also wer investieren will, findet tatsächlich jetzt einen Freunde-Freunde-Link in den Shownotes. Es gibt nämlich 1% Cashback für die nächsten 30 Tage, 60 Tage, für die ersten 60 Tage. Aber wie immer natürlich ist Cashback überhaupt kein Grund, warum man da anlegen will. Ihr habt aber mittlerweile, glaube ich, genug Informationen von uns gekriegt. Macht euch euren eigenen Kopf und entscheidet selbst, ob ihr da anlegen wollt oder nicht.
Hm. Denke ich auch. Nur das mit dem Cashback habe ich jetzt nicht verstanden. Warum ist das jetzt kein Grund fürs Investment?
Naja, das ist halt der Disclaimer, Lars. Natürlich ist es schon immer für mich ein Grund gewesen, in eine Plattform mit reinzugehen. Das war nicht der alleinige Grund, aber es ist schon ein Grund, auch zu investieren für mich, klar.
Ja, ich wollte gerade sagen, da kann man ja nochmal richtig was rausholen. Gerade gibt es ja auch Sommer-Cashback-Aktionen fast von jeder Plattform. Also kann man ja gerade echt sich nicht entscheiden, wo man zuerst sein Geld reinschießt. Aber ja, vielleicht kann man es bei Finvi machen, sofern man alle Risiken verstanden hat.
Genau, grundsätzlich, die Risiken sind bekannt, haben wir, glaube ich, auch gut ausgearbeitet. Falls ihr noch Fragen habt, ihr haut sie in die Kommentare rein, fragt uns oder bleibt uns gewogen. Abonniert den Kanal und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.